Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Herzlich willkommen zum 45. Geldtipp-Podcast, sagen Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
In diesem Podcast wollen wir uns mit dem Thema Rebalancing beschäftigen. Ralf, was ist denn das eigentlich, Rebalancing? Und warum ist es wichtig für mein Portfolio?
Ja, Stefanie, Rebalancing bedeutet, dass du dein Portfolio wieder ins ursprüngliche Gleichgewicht bringst. Wenn du zum Beispiel 50% Aktien und 50% Anleihen als Zielaufstellung hast und die Aktien steigen stark, hast du vielleicht plötzlich 60% Aktien und 40% Anleihen im Portfolio. Da hilft dir dann das Rebalancing, dieses Verhältnis, das ursprüngliche wiederherzustellen, um das Risiko zu kontrollieren und eben auch deinen Plan einzuhalten. Stefanie, wie oft sollte ich denn mein Portfolio rebalancieren, um ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis zu erreichen?
Viele Experten empfehlen, einmal im Jahr oder auch halbjährlich zu rebalancieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bei größeren Abweichungen vom Ziel, zum Beispiel wenn ein Portfolio-Teil 5 Prozentpunkte oder mehr abweicht, zu rebalancieren. Es hängt davon ab, wie viel Risiko ich bereit bin einzugehen. Risiko heißt dann natürlich auch, das diskutieren wir ja häufig, eine Chance. Deshalb überprüfe ich persönlich einmal im Jahr, ob meine Aufstellung noch so stimmt. Und das tue ich in aller Regel im Januar. Damit bin ich bislang ganz gut gefahren. Natürlich schaue ich immer auch darauf, bei außergewöhnlichen Ereignissen, ob ich handeln muss.
Ja, aber warum ausgerechnet im Januar? Warum machst du das im Januar?
Ja, weil ich im Januar die beste Zahlengrundlage habe. Viele Analysen werden auf Jahresbasis erstellt. Ich kann dann gut vergleichen, wie sich mein Portfolio oder mein Portfolio-Teil im Vergleich zu anderen entwickelt hat. Ralf, welche Kosten entstehen denn durch diese Rebalancierung? Und wie kann ich die vielleicht auch minimieren?
Rebalancing kann Transaktionskosten verursachen, ist klar. Zum Beispiel Gebühren beim Kauf oder auch Verkauf von Aktien. Außerdem können auch steuerliche Kosten anfallen, wenn du Gewinne realisierst. Wenn du das minimieren willst, reduzieren willst, dann solltest du Rebalancing nicht zu oft durchführen. Du hast schon gesagt, du machst es einmal im Jahr. Ich halte das auch für einen guten Turnus. Ich mache es genauso.
Da sind wir uns ja mal wieder einig, ja.
Ja, wie nicht so selten. Das stimmt schon. Stefanie, welche Anlageklassen sollte ich beim Rebalancing besonders im Blick behalten?
Also man sollte vor allen Dingen auf die größeren Teile seines Portfolios achten, was ja in aller Regel Aktien, Anleihen und Immobilien sind. Wenn du ein ausgewogenes Portfolio priorisierst, sollten Aktien maximal 50% ausmachen, Anleihen und Immobilien sich den anderen Rest teilen. Und in den vergangenen Jahren, das hast du auch schon angedeutet, sind vor allen Dingen Aktien überproportional gestiegen. Und dort habe ich immer wieder dann Papiere verkauft, um wieder auf die 50% zurückzukommen. Denn Aktien sind natürlich auch risikoreicher als der Rest des Portfolios. Den Verkaufserlös habe ich dann in aller Regel in Anleihen gesteckt, die glücklicherweise nach der Zinswende auch wieder Zinsen abwerfen. Also es hat ganz gut gepasst. Ralf, was ist denn mit kleineren Positionen wie Edelmetalle oder Kryptowährungen? Muss ich die auch rebalancieren?
Ja, also kleinere Positionen sind ja in der Regel wenig entscheidend für den Gesamterfolg. Allerdings sollte man insbesondere risikoreiche Positionen zumindest regelmäßig überprüfen. Und Gold ist ja zuletzt auch sehr stark gestiegen. Und könnte dann, wenn du jetzt zum Beispiel 5% im Portfolio hast, plötzlich 6 oder 7% des Portfolios ausmachen, dann muss man sich überlegen, ob man das wieder reduziert. Stefanie, welche Methoden des Rebalancings gibt es denn eigentlich?
Das, was wir bislang hauptsächlich beschrieben haben, heißt zeitbasiertes Rebalancing. Dabei wird der Ausgangswert der Diversifikation beispielsweise einmal im Jahr, wie ich das mache, wiederhergestellt. Also zu schauen, dass dann eben 50% Aktien wieder da sind, meinetwegen 30% Anleihen und 20% Immobilien. Es gibt auch noch das andere Verfahren, das ist das schwellenbasierte Rebalancing. Dann ist es, wenn man eine gewisse Schwelle erreicht hat. Also wenn man sich selber sagt, sobald mein Aktienanteil um 10% Punkte gestiegen ist, reagiere ich oder um 5% Punkte. Für langfristige Anleger können beide Methoden sinnvoll sein. Ich halte es für sinnvoll, da ja relativ große Schwankungen auf der Aktienseite da sind, nicht ständig zu rebalancieren, weil, wie du auch gesagt hast, es ja Kosten gibt und das ist vielleicht dann negativ. Weil wenn man schaut auf die Marktvolatilität und die wirtschaftlichen Zyklen, wie beeinflussen diese die Notwendigkeit der Neubilanzierung oder der Rebalancierung?
Wenn die Märkte stark schwanken, kann es sein, dass sich die Anteile deines Portfolios schneller verschieben. Und das könnte dann mehr Rebalancing erfordern. Also du hast ja gerade vom schwellenbasierten Rebalancing gesprochen, um das gewünschte Gleichgewicht zu halten. Aber hier sollte man gegebenenfalls mal außer der Reihe das Portfolio wieder ins Gleichgewicht bringen. Ich würde sagen, wenn ein richtiger Marktrutsch stattgefunden hat, vielleicht um 20% oder mehr, oder eben auch ein rasanter Anstieg, solche Phasen gibt es ja nicht so furchtbar häufig, rasanter Anstieg in ähnlicher Größenordnung, dann würde ich da mal außer der Reihe eingreifen. Aber in ruhigeren Zeiten oder ich besser gesagt in Normalzeiten, da ist weniger Rebalancing aus meiner Sicht und ja auch aus deiner nötig. Also weniger ist auch da mehr. Stefanie, wie kann ich Rebalancing automatisieren? Kann ich das überhaupt? Welche Tools gibt es dafür? Welche Services? Was würdest du da empfehlen?
Ja, mittlerweile sind viele Online-Broker und auch Robo-Advisor so weit, dass sie automatische Dienste anbieten. Diese stellen das Portfolio dann regelmäßig oder nach Bedarf automatisch wieder auf den alten Wert zurück, ohne dass du selber eingreifen musst. Es ist sehr bequem, wenn du dich nicht ständig drum kümmern musst, aber du gibst natürlich auch einen Teil aus der Hand. Ralf, nutzt du sowas?
Ja, mache ich. Also ich habe ja unterschiedliche Broker und auch Portfolios für unterschiedliche Zwecke. Wenn ich jetzt eher so ein Portfolio habe, und das habe ich auch, wo ich mich selber ausprobiere, da lasse ich die Sachen laufen. Also das ist auch sehr aktienorientiert. Und wenn eine Aktie gut läuft, dann werde ich die nicht verkaufen, es sei denn, ich habe aus meiner Beobachtung das Gefühl, da nähert sich was dem Peak. Also könnte man zum Beispiel Nvidia jetzt nennen. Ansonsten, wenn ich jetzt eher wenn ich ein langfristiges Portfolio habe, etwa für die Altersvorsorge, da übergebe ich das tatsächlich dann auch dem Service und lasse denen das machen, die machen das gut. Wie sieht's bei dir aus? Machst du das?
Wir sind uns mal wieder fast einig. Auch ich habe ja mehrere Depots, unter anderem eins bei einem Robo-Advisor, der passt natürlich automatisch an, da muss ich gar nichts machen. Die anderen beiden Depots, da habe ich auch ein Spieldepot, da lasse ich natürlich nichts Rebalancing, sondern das mache ich komplett selber. Und dann gibt's noch ein Langfrist-Depot, da nutze ich diese Analyse-Tools zur Analyse, aber ich gebe es auch nicht aus der Hand, sondern entscheide dann immer noch selber, ob ich da mitgehe oder ob ich vielleicht was anderes tue. Also von daher auf jeden Fall mal anschauen, diese Tools. Es hilft, aber je nach dem eigenen Bedarf anwenden oder auch eben nicht. Ralf, du hast die steuerlichen Seite schon angesprochen. Welche steuerlichen Auswirkungen hat denn Rebalancing?
Hast du schon beschrieben, du verkaufst ja beim Rebalancing möglichst Anlagen mit Gewinn und das führt dann zur Steuerpflicht. Wenn du das minimieren willst, könntest du Verluste mit Gewinnen verrechnen oder in steuerliche begünstigte Konten wie einem Altersvorsorgekonto dann rebalancieren. Wir haben ja zur Steuer haben wir auch einen eigenen Podcast gemacht. Stefanie, sollte ich beim Rebalancing auch emotionale oder psychologische Faktoren berücksichtigen, um nicht in Panikverkäufe zu verfallen? Wie sieht's denn damit aus?
Ja, also Emotionen, das kann man ja nur allgemein feststellen, sind wirklich ein schlechter Ratgeber. Auch dazu haben wir schon mal einen Podcast gemacht, das war die Nummer 8. Und deshalb hilft es, einen festen Plan zu haben, um eben rational bleiben zu können und nicht aus Angst oder Gier falsche Entscheidungen zu treffen. Ralf, wie kann ich denn sicherstellen, dass mein Rebalancing mit langfristigen finanziellen Zielen und meiner Risikoneigung auch wirklich im Einklang steht?
Ja, also es ist wichtig, dass du dein Rebalancing auf deine finanziellen Ziele und deine Bereitschaft, Risiken einzugehen, abstimmst. Also wenn du sagst, ich bin eher risikoavers, wirst du dann generell geringere Aktienanteile im Portfolio haben. Und dann musst du regelmäßig überprüfen, ob die Zielverteilung noch zu deinen aktuellen Lebensumständen passt. Also jetzt im schlimmsten Fall, du verlierst den Job. Dann musst du wahrscheinlich deinen Aktienanteil runterfahren, deinen Risikoanteil runterfahren und dann auch entsprechend deinen Rebalancing-Plan anpassen. Also das Leben bestimmt sozusagen dein Portfolio. Ja?
Das Leben klingt so ein bisschen allgemein. Kannst du das konkretisieren?
Ja, also ich hab's schon angesprochen, es kann sich was ändern. Was die Anpassung in der Risikostruktur erforderlich macht. Es kann auch eine längere Krankheit sein. Ne? Jobverlust hatte ich schon genannt. Oder du willst dir eine Größe, irgendwas anschaffen, Auto, oder du gründest eine Familie und willst vielleicht sogar ein Haus kaufen. Oder deine Kinder wollen eine teure Ausbildung im Ausland. Dann musst du hingucken, passt das? Ich hab neue Ziele. Ist mein Portfolio entsprechend aufgestellt? Also dann schaut man auch hin, kurzfristige Ziele. Da würde ich dann eher dann ein entsprechend niedrigeres Risiko fahren mit mehr Anleihen und Cash. Bei mittelfristigen Zielen, 5 bis 10 Jahre etwa, kannst du das Risiko erhöhen. Entsprechend auch die Mischung aus Aktien und Anleihen, beispielsweise 50-50. Und bei langfristigen Zielen, die länger in der Zukunft liegen als 10 Jahre, da kannst du dann das Risiko nochmal deutlich erhöhen. Mehr Aktien bis zu 100%, würde ich sogar sagen. Und was ich sagte eben, verschiebt sich was in deinen Zielen, verschiebt sich was in der Anlagestruktur. Du musst das Portfolio dann anpassen, gemäß des Risikos der einzelnen Anlageklassen neu justieren und ausbalancieren. So geht man davor. Stefanie, wie wirkt sich das Rebalancing auf die Diversifikation des Portfolios aus? Wie kann ich eine Überdiversifikation vermeiden?
Also was Rebalancing vor allen Dingen sicherstellt, ist, dass ich nicht zu stark in einer Anlageklasse investiert bin. Also wenn eine Klasse steigt, dass ich nicht einfach dabei bleibe, sondern dass ich das reduziere. Überdiversifikation kann vermieden werden, indem ich auf die wichtigsten Anlageklassen nur schaue. Wir haben ja in unserer Diskussion jetzt nur 5 genannt. Es gibt ja viel, viel mehr. Und dass ich das eben auch letztlich mir nur genau anschaue. Also dass ich nicht zu viele Anlageklassen reinnehme. Nur dann kann ich das sozusagen richtig in Ausgleich bekommen. Welche Rolle spielt eigentlich Liquidität, Ralf, bei dieser Aktion?
Liquidität bedeutet, wie leicht und schnell du eine Anlage liquidieren, also verkaufen kannst. Darum geht es ja im Kern. Und bei weniger liquiden Anlagen wie Immobilien oder auch kleine Aktien, also Aktien, die nicht häufig gehandelt werden, da kann Rebalancing dann schwieriger sein. Aber es ist wichtig, dass du das bei deiner Strategie auch entsprechend berücksichtigst. Also da auch Phasen vielleicht des Rebalancing einbaust und das nicht nur auf einen Stichtag konzentrierst. Wie verändert sich denn das Rebalancing, wenn ich regelmäßig neue Mittel investiere, Stefanie?
Ja, wenn du regelmäßig Geld investierst, kannst du mit diesem Geld die untergewichteten Teile deines Portfolios nach oben ziehen. Also Beispiel, mein Anleihenanteil ist untergewichtet, dann kann ich die nächsten freien Mittel, die ich habe, gerade in Anleihen stecken. Dieses Verfahren nennt man Cashflow Rebalancing und ist eine einfache Methode, um zusätzliche Kosten zu vermeiden, weil ich eben keinen zusätzlichen Aufwand habe, sondern das Geld würde ich ja eh investieren. Ralf, was sind denn potenzielle Risiken, wenn ich mein Portfolio nicht regelmäßig ausgleiche, sondern einfach laufen lasse?
Ich denke, es ist schon ansatzweise deutlich geworden. Also ohne Rebalancing könnte dein Portfolio zu stark in riskante Anlagen verschoben werden und das erhöht dann dein Risiko. Andererseits könnten sichere Anlagen einen zu großen Teil einnehmen. Das verringert dann deine Rendite. Beides kann dazu führen, dass du deine finanziellen Ziele nicht erreichst. Und das sollte ja immer im Mittelpunkt stehen. Stefanie, sollte ich bei außergewöhnlichen Marktereignissen wie einer Finanzkrise 2008 meine Rebalancing-Strategie ändern?
Das haben wir, glaube ich, auch schon kurz angesprochen. Es kann natürlich verlockend sein, in Krisen gar nichts zu machen oder drastische Änderungen vorzunehmen. Trotzdem, man sollte hinschauen, sollte sich seines Plans vergewissern und dann überlegen, wie man das umsetzen kann. Falls nötig, kann man auch die Strategie anpassen. Und wichtig ist, dass man vor allen Dingen seine langfristigen Ziele im Auge behält. Langfristige Ziele ist ein gutes Stichwort. Kommen wir zu den eher kurzfristigen Zielen. Ralf, was ist denn dein Tipp der Woche für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also der erste Tipp ist, ich würde sagen, in der Krise nie. Ja, also in der Krise, da bewährt sich eigentlich jede Strategie und da sollte man die Finger davon lassen, irgendwas zu verändern. Besser hinterher dann nochmal in Ruhe nachdenken. Ja, jetzt mein Tipp der Woche. Ich bin ja der eher Risikobereite hier in unserem Team. Viele Menschen wissen nicht, dass die Spielebranche mit Computerspielen mehr umsetzt als beispielsweise die Filmbranche. Da wollte ich mal drauf hinweisen. Dieses Gaming, ich habe da im Sommer ein bisschen mit zu tun gehabt, das ist ein Riesenmarkt, der wird weiter wachsen und darin kann man jetzt eben auch mit ETF investieren. Die Videospielbranche ist weltweit, glaube ich, mit über 200 Milliarden US-Dollar kapitalisiert. Also das ist größer als die gesamte Film-, Fernseh- und Musikbranche zusammen. Und es gibt 3 Milliarden aktive Gamer, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, man ist jetzt mit so einem ETF auch auf breiter Front in diesen Markt investiert und das recht kostengünstig. Es gibt da einen, den Global Video Gaming and Esports ESG Index, also der den nachbildet. Und dieser Index, der besteht aus 25 Einzeltiteln. Da sind auch US-Chip-Hersteller wie AMD dabei, der chinesische Internetkonzern Tencent, dann chinesischer Online-Game-Provider NetEase oder Games-Publisher Electronic Arts, Take-Two Interactive, also das sind auch Unternehmen, die man vielleicht nicht ohne weiteres in jedem Portfolio drin hat und insofern diversifiziert das auch. Stefanie, was ist denn dein Tipp der Woche?
Interessant, dass dieser Gaming-Fonds ESG im Titel hat. Da müsste man noch mal schauen, was denn da wirklich nachhaltig ist. Aber das nur eine Randbemerkung.
Nee, nicht der Fonds, ne? Der bildet diesen Index nach, also indirekt, dann damit natürlich auch, aber...
Klar, aber trotzdem spannend zu sehen, was daran nachhaltig ist. Also was der Unterschied ist zu einem nicht nachhaltigen. Aber dieses Thema können wir vielleicht generell nochmal ansprechen, wie mit dem Stichwort ESG umgegangen wird. Meine Empfehlung, gibt es nicht nachhaltig oder nicht nachhaltig. Und es ist auch mutig, würde ich sagen, aber es ist auch ein langfristiger Trend. Ich würde nämlich nach einem Vorausschau halten, der in Unternehmen investiert, die im Feld der künstlichen Intelligenz unterwegs sind. Wir haben ja erlebt, dass Nvidia gerade an einem Börsentag 300 Milliarden Dollar vernichtet hat. Das hat Auswirkungen natürlich auf alle Unternehmen dieser Branche. Das heißt, die sind im Moment relativ günstig zu haben. Trotzdem, ich glaube, auch da sind wir uns einig, wird künstliche Intelligenz, KI oder auf Englisch Artificial Intelligence, AI, die Welt verändern. Und an so einem Trend teilzuhaben, ist, glaube ich, immer wichtig. Die Unternehmen, die dort unterwegs sind, werden wachsen. Und als Anleger kann man natürlich direkt in die Aktien investieren. Man kann in einen KI-Fonds investieren oder in einen KI-ETF. Da die Branche noch relativ stark in Bewegung ist im Moment, bin ich eher auf der Fondsseite unterwegs. Da gibt es Angebote von der Allianz und der DWS, die sich auch in den vergangenen 2-3 Jahren sehr gut entwickelt haben. Also da würde ich zu raten, sich das mal anzuschauen.
Interessant.
Und das war's auch schon wieder mit dem 45. Geldtipp-Podcast. Beim nächsten Mal wollen wir uns über den Einfluss der Landtagswahlen in Deutschland auf die Finanzmärkte unterhalten. Bis dahin sagen tschüss, Stefanie das Pferdchen
und Ralf der Fuchs.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.